PMAX funktioniert im B2B-Umfeld, was wir eben auch schon mehrfach getestet haben. Mensch schlägt Maschine. Und dabei geht es dann vor allem um die Gestaltung von Suchanzeigentexten. Jetzt anzufangen, die KI zu boykottieren, wäre der falsche Zug an der Stelle, weil natürlich das Ganze super unterstützend genutzt werden kann.
Heute ist, mal wieder muss ich sagen, Bianca meine Gesprächspartnerin. Sie stand mir bereits mehrmals Rede und Antwort. Wie immer ging es dabei um PPC-Themen. Als Teamlead eines unserer PPC-Teams hat sie sich da auch einen super Überblick verschafft. Und Überblick ist auch heute das richtige Stichwort. Denn im Zuge der DMEXCO hat Bianca eine große Datensubstanz ausgewertet und sehr, sehr spannende und manchmal auch überraschende Fakten herausgefunden. Das sollte als Teaser, glaube ich, reichen. Hello, Bianca.
Hi, Omid. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, wieder dabei sein.
Ganz genau.
Deshalb hätte ich eigentlich sagen müssen, hello again, aber so passt es auch. Ich habe ja gesagt, heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, 5 Erkenntnisse aus 5 Millionen Ad-Spendings. Klingt ja auf den ersten Blick sehr reißerisch, aber tatsächlich sind sehr interessante Fakten bei rumgekommen. Und bevor wir in die Erkenntnisse auch sehr zeitnah reinstarten, erklär doch mal ganz kurz, wie du das Thema angegangen bist. Welche Daten hast du dir angeschaut und wie stellen sich die Daten zusammen?
Genau, also wie du sagst, reißerischer Titel, der aber kein Clickbait ist, sondern eben tatsächlich auf Fakten beruht. Wir haben uns im Zuge der Präsentation unser MCC genauer angesehen und da eben die Daten der letzten 12 Monate ausgewertet. Je nachdem, welche Punkte wir uns angeschaut haben, haben wir dann die Daten nochmal entweder kleinteiliger aufbereitet oder auch eben kumuliert, um eben auch aussagekräftige Erkenntnisse feststellen zu können, damit das Ganze datenbasiert ist und wir eben nicht nur einen Account mal anschauen oder ein Beispiel, sondern eben entsprechend genügend und ausreichend Daten haben, die eben nicht nur einen Einzelfall bestätigen, sondern wirklich auch eher schon fast eine Regel. Wobei davon darf man ja im SEA eigentlich nie konsequent reden, sondern es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Einzelfälle und man muss natürlich testen.
Du hast MCC gesagt, ganz kurze Erklärung, was ist das?
Das ist sozusagen unser übergreifender Account, in dem sich alle Google Ads-Konten befinden, auf die wir Zugriff haben, was natürlich für uns als Agentur deutlich einfacher ist, hier mehrere Daten zu haben, weil wir eben auf entsprechend viele Konten den Zugriff haben.
Und was für Unternehmen oder Konten verbirgen sich denn bei uns so drin, damit die jetzt, die zuhören, auch ein Gefühl für bekommen, über was für Branchen wir sprechen?
Da sind im Prinzip alle unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen mit dabei. Wir haben ungefähr eine 50-50-Teilung zwischen B2B-Segmenten und den B2C-Unternehmen. Wir haben, wie gesagt, diverse Branchen drinnen, also angefangen von der Software- und IT-Firma bis hin zu Mobilitätslösungen über den Standard, ich nenne es mal E-Commercer. Und es sind also mehrere Branchen, die wir damit abdecken und die entsprechend für diesen bunten Mix sorgen.
Okay, das klingt auch danach, dass die Erkenntnisse, die wir jetzt gleich preisgeben werden, dass die nicht aus einer bestimmten Branche stammen, sondern schon auch eindeutig über mehrere Branchen hinweg gesammelt worden sind.
Ganz genau, also da ist wirklich alles mit dabei.
Sehr gut, dann, es sind 5 Erkenntnisse, lass uns mit der ersten Erkenntnis starten. Welche war das denn?
Für das erste Thema haben wir uns mal alle Display-Anzeigen, die wir aktuell schalten, angeschaut und haben dafür eben mal ausgewertet, welche Formate denn besser funktionieren. Denn wenn es um Display-Anzeigen geht, haben wir 2 verschiedene Formate, die uns zur Auswahl stehen. Zum einen responsive Banner und zum anderen Upload-Banner. Heißt, entweder buche ich meine Assets einzeln ein und lasse Google den Rest machen oder ich hole meine Grafiker-Skills raus und baue mir dann eben wirklich auch fixe Banner, die genau so 1:1 ausgespielt werden. Und im Zuge dessen haben wir dann eben, wie gesagt, alle Daten kumuliert und geschaut, was funktioniert denn besser. Die Antwort ist relativ simpel, die responsiven Banner gewinnen mit Abstand, weil wir hier zum einen marginal bessere Klickraten haben, die natürlich jetzt nicht ausschlaggebend sind, aber schon mal der erste Indikator, dass es besser funktioniert. Und auf der anderen Seite eben die wichtigste KPI ist die Conversion-Rate. Und an der Stelle hatten wir eine 4,7-fache Conversion-Rate von den responsiven Bannern eben im Vergleich zu den Upload-Bannern, was natürlich eine Riesendiskrepanz an der Stelle ist. Von daher empfehlen wir oder nutzen auch entsprechend wir deutlich mehr die responsiven Banner, wenn wir Accounts aufsetzen oder eben Display-Kampagnen fahren.
In dem Zusammenhang entstehen bei mir zwei Fragen. Frage 1, was machen jetzt Grafiker in Zukunft, wenn man alles einbuchen kann und Google selber entscheidet? Und B, jetzt auch ernst gemeint, gibt es ja viele Unternehmen, die an CI-Richtlinien hängen. Wie kann man da gewährleisten, dass da kein, sag ich mal, ja, auf bayerisch gesagt, Schmarrn rauskommt?
Die Antwort auf beide Fragen hängt irgendwie sogar ein bisschen miteinander zusammen, weil wir eben auch mehrfach versucht haben, jetzt nicht plump Stockmaterial oder einfache Fotos einzubuchen, sondern eben, um die CI beizubehalten, noch weitere Elemente mit zu integrieren. Das heißt, die Grafiken, die wir als solche hochladen, sind eben auch nochmal bearbeitet vom Grafiker, der somit eben auch nicht seinen Job verliert, sondern eben auch was zu tun hat. Und da kann man dann eben verschiedenste Elemente mit integrieren, um eben einfach nochmal viel stärker in die CI reinzugehen. Sei es Unternehmensfarben, wenn es ein Maskottchen gibt, kann man das nochmal ganz gut ins Bild integrieren oder irgendwelche Buttons oder Elemente, die einfach grundsätzlich das Wiedererkennungsmerkmal mit sich tragen.
Ist es nicht so, dass Google eigentlich keine Bilder mag, auf denen Text drauf ist?
Tatsächlich ja, und auch in den Richtlinien steht drinnen, dass es nicht durchgeht, wenn es eben durch die Prüfung geht bei Google. Solange aber der Text sich in Grenzen hält, wir sagen immer so eine Faustregel von 20% Textanteil auf dem Bild sollte normalerweise noch funktionieren, geht das Ganze auch tatsächlich durch. Also wir hatten bisher so gut wie gar nie den Fall, dass eben Grafiken aufgrund der Textinhalte abgelehnt wurden.
Okay, das ist zum einen ein sehr interessanter Fakt und darin enthalten wir auch einen Hack, den du uns mitgegeben hast. Von daher, glaube ich, können wir den ersten Punkt von unserer Liste abhaken und uns zum zweiten Insight oder zur zweiten Erkenntnis hängeln. Was kam denn daraus?
Genau, der zweite Punkt heißt kurz und knackig zusammengefasst, Mensch schlägt Maschine. Und dabei geht es dann vor allem um die Gestaltung von Suchanzeigentexten. Denn wir haben eben ausprobiert, was funktioniert besser, der von uns Menschen geschriebene Suchanzeigentext oder eben die generierten Texte von der KI. In dem Fall haben wir ganz klassisch ChatGPT genutzt und eben auch Anzeigentexte formulieren lassen. Und wir haben eben auch das Ganze mehrfach getestet und bei unserem, ich nenne es mal Vorzeige- und Paradebeispiel, haben wir eine Klickrate bei den selbstformulierten Texten von 20% mehr gehabt im Vergleich eben zu den von ChatGPT generierten Texten.
Okay, im Gegensatz zu den ersten Fakt ist hier der Mensch dann doch mehr in der Lead-Position. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass wir ja auch und du auch nicht ganz abgeneigt bist, ChatGPT generell zu nutzen. Erklär doch mal, wie man das dann effizient dann auf sich zunutze machen kann.
Ja, absolut. Also jetzt anzufangen, die KI zu boykottieren, wäre der falsche Zug an der Stelle, weil natürlich das Ganze super unterstützend genutzt werden kann. Heißt im Prinzip, ich lasse mir schon mal Texte vorformulieren, so die Grundlage oder die Basis von der KI ausspucken und kann ja dann entsprechend nochmal drüber arbeiten. Denn wenn es irgendwelche Punkte gibt, wo der Kunde oder wenn es für uns ist, wir selbst wissen, das sind Schlagwörter oder Triggerwörter, die einfach nochmal ausschlaggebend sind, die aber ChatGPT natürlich an der Stelle nicht hatte, dann kann ich die nochmal mit integrieren, sodass einfach nur mein manueller Aufwand reduziert wird, ich aber dennoch eben die Möglichkeit habe, die wichtigsten Punkte mit zu integrieren.
Hast du eine Erklärung, warum das jetzt bei uns so war, dass die von Menschen geschriebenen Texte, so nenne ich sie mal, besser funktioniert haben als die von der KI?
Es sind natürlich eher Mutmaßungen. Eine klare Antwort wird es an der Stelle so gut wie gar nicht geben. Bei dem Beispiel, das ich eben sonst immer mit dabei habe, geht es um einen Händler, der Autoteile verkauft, die sich nachrüsten lassen. Und in dem Fall haben wir eben zum Beispiel nochmal, wie gesagt, Triggerwörter mit integriert oder Begrifflichkeiten, die dem User nochmal eine ganz klare Richtung aufweisen, mit eingebucht. Das heißt zum Beispiel selbst nachrüsten, diese Begrifflichkeit selbst war zum Beispiel in den Texten von ChatGPT nicht drinnen, was aber dem User ganz schnell zeigt, okay, das ist was, das kann ich schnell mal in meiner Garage machen. Oder eben auch so Begriffe wie Komplettpaket, dass ich weiß, ich muss jetzt nicht noch irgendwelche Zusatzteile hinzukaufen oder mich irgendwie nochmal super intensiv damit beschäftigen, sondern ich habe alles aus einem Guss und kann es gleich nutzen. Und genau das sind solche Themen, die eben ChatGPT natürlich nicht herausfiltern konnte oder wusste, dass es eben so ausschlaggebende Themen sind.
Haken dran. Dann Fakt 3.
Fakt Nummer 3 bezieht sich auf die Match-Types der Keywords. Und der Fakt an der Stelle heißt Broad Match is back, weil wir eben nochmal kumuliert alle Keyword-Daten ausgewertet haben, um genau zu sein 14.000 Keywords, und hier eben geschaut haben, wie verhalten sich die Impressions auf die jeweiligen Match-Types und wie verhält sich vor allem auch die Conversion-Rate, die natürlich so das Ausschlaggebendste ist. Und in dem Fall hatte natürlich der Match-Type von Exact die besten Ergebnisse, weil wir natürlich die besten Steuerungsmöglichkeiten haben. Man muss auch dazu sagen, hier sind jetzt keine Brand-Keywords mit integriert, sodass die Daten auch nicht verzerrt werden. Und gleich darauf folgend kamen eben die Broad-Match-Keywords, die sehr, sehr dicht an den Exact-Match-Keywords dran waren. Und Google pusht natürlich schon seit mehreren Monaten das Thema und das heißt, es soll alles auf Broad-Match umgestellt werden. Man ist natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, was man tatsächlich von Google umsetzt, aber in dem Fall ist die Empfehlung tatsächlich eine sehr gute, weil wir eben wahnsinnig starke Ergebnisse damit generiert haben.
Worauf führst du das zurück? Weil du hast es eben gerade auch schon angedeutet, bis vor kurzem war ja auch der Tenor eher wieder mehr Richtung Exact zu gehen oder so die letzten Jahre, wobei Exact ja auch nicht Exact ist. Ja, selbst das hat ja Google auch aufgeweicht. Aber wie erklärst du dir das dann, dass jetzt auf einmal, wie du sagst, Broad wieder back ist?
Das erkläre ich mir mit einer Aussage oder einer Info seitens Google, wo kommuniziert wurde, dass eben Broad anders funktioniert als eben Exact und Phrase. Exact und Phrase schauen sich im Prinzip ausschließlich das Keyword an und noch die voraussichtliche Performance. Und bei Broad kommen noch viele, viele weitere intelligente Faktoren hinzu, die eben nochmal mein Keyword unterstützen und somit eben nicht nur das Wort als solches ausschlaggebendes, sondern zum Beispiel noch Faktoren wie die Landingpage oder die weiteren Keywords in der Ad-Group mit reinspielen, sodass natürlich dann auch nochmal impliziert wird, in welche Richtung es gehen soll und dann entsprechend auch beispielsweise im E-Commerce-Umfeld wirklich auch nur für transaktionale Begriffe die Anzeige ausgespielt wird und eben nicht in informationale Themen abdriftet, die keine Umsätze generieren werden.
Bedeutet das, dass man noch mehr mit negativen Keywords arbeiten muss oder sagst du, Google hat das schon im Griff, da braucht man sich jetzt nicht allzu sehr Sorgen machen.
Klar, also im Optimalfall buche ich natürlich schon präventiv die Themen ein, wo ich weiß, okay, das könnte vielleicht irgendwie in einem Kontext stehen. Man muss auch schon akribisch mit den negativen Keywords arbeiten. Nichtsdestotrotz sind die Streuverluste deutlich geringer, als man es eigentlich erwarten würde.
Okay, verstanden. Auch super interessant und wir kommen jetzt einem vierten Fakt entgegen, auf den ich mich schon sehr freue, weil ich ihn schon kenne.
Genau, es geht in Richtung PMAX, was ja so unter uns SEAs mit Abstand das wildeste Thema ist oder das Thema, was uns am meisten umtreibt, weil hier eben die meisten Neuerungen kommen. Das Ganze, obwohl es schon seit längerer Zeit ausgerollt wurde, ein Thema ist, das irgendwo noch eine gewisse Frische hat. Und in dem Fall geht es darum, was denn besser funktioniert. Sind es Feed-Only-Kampagnen, also wo ich einer Kampagne tatsächlich nur einen Feed unterfütter, oder Full-Asset-Kampagnen, heißt, ich buche eben Bilder, Texte, Videos etc. ein und gebe eben Google den kompletten Spielraum, die grüne Spielwiese, um eben die Kampagnen entsprechend auf verschiedensten Plattformen bzw. Netzwerken auszuspielen. Und in dem Fall haben wir eben ein Beispiel getestet, eben im E-Commerce-Umfeld, und die gleichen Produktgruppen zur Hand genommen und das eben einmal als Feed-Only-Kampagne aufgesetzt und auf der anderen Seite als Full-Asset-Kampagne aufgesetzt und hatten ganz klare Ergebnisse. Also wir hatten einen doppelt so hohen ROAS bei der Feed-Only-Kampagne im Vergleich zur Full-Asset-Kampagne. Und der ROAS ist natürlich unsere ausschlaggebende KPI, ob eine Kampagne erfolgreich ist oder nicht. Von daher war das ein recht eindeutiger Test. Muss natürlich nicht heißen, dass es für jeden der Fall ist, aber in der Regel funktionieren die Feed-Only-Kampagnen nochmal ein bisschen stärker als eben die Full-Asset-Kampagnen.
Bei PMAX ist ja auch eine Challenge zu überprüfen, wo wurde das jetzt überhaupt ausgespielt. Du hast jetzt von Feed-Only-Kampagnen gesprochen, bei denen man nur den Feed zur Verfügung stellt. Ich weiß aber, dass trotzdem die Gefahr besteht, dass Google sich irgendwo anders noch Daten heranzieht. Aber wie überprüfst du jetzt, dass nur im Shopping-Umfeld die Anzeigen ausgespielt worden sind?
Ja, weil leider.
Eigentlich geht es ja nicht.
Eigentlich schon, eigentlich nicht. Im Prinzip in der Google Ads-Oberfläche findet man natürlich die Ergebnisse und die Infos nicht. Wenn man aber dann wiederum mit Skripten arbeitet, dann kann man sich das Ganze in Google Docs reinziehen lassen und da kommen nochmal deutlich, deutlich mehr Informationen zum Vorschein. Heißt aber auch nicht, dass jetzt jeder Seher auf einmal zum Informatiker werden muss. Es gibt wahnsinnig viele Skripte, die eben kostenlos zur Verfügung gestellt werden und das Einbinden der Skripte funktioniert über die Google Ads-Oberfläche relativ einfach, sodass man da dann wirklich auch eben nochmal deutlich granularere Informationen bekommt, wie eben beispielsweise auch die Aufteilung auf die jeweiligen Netzwerke.
Alright, dann sind wir schon auch bei Fakt Nummer 5 und dem finalen Fakt angekommen.
Ganz genau, wir bleiben aber tatsächlich auch bei der PMAX-Kampagne und wollen aber das B2B-Umfeld nicht vernachlässigen, denn für die haben wir eben auch einen Fakt. PMAX funktioniert im B2B-Umfeld, was wir eben auch schon mehrfach getestet haben in verschiedensten Branchen. Und hier haben wir eben, so gut es ging, die PMAX-Kampagne befüllt. Wir haben natürlich keinen Feed, der uns zur Verfügung steht, können aber nichtsdestotrotz Videos, Texte und Grafiken mit hinterlegen und dann dennoch eine Struktur innerhalb der Kampagne aufbauen mit verschiedensten Asset-Gruppen und haben hier eben die Kampagnen auch getestet gegen unsere Standard-Suchkampagnen, Display-Kampagnen etc., was wir eben im Account haben. Und hier sind eben auch einige Conversions dabei rumgekommen. Wenn ich von Conversions im B2B-Umfeld rede, geht es dann eben vor allem um Kontaktformulare, um Anfragen, um Demos, die gebucht werden. Und hier haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Conversions waren teilweise bis zu 50% günstiger als über die anderen Kampagnen, die wir im Account hatten. Und die Qualität war dennoch sehr gut. Gleichzeitig liefen hier eben auch keine Brand-Conversions ein, was ja jetzt eben auch nochmal deutlich besser steuerbar ist, über die Ausschlüsse in den Einstellungen, sodass das tatsächlich ein Format ist, was wir auch im B2B-Umfeld in eine Art, ich nenne es mal Standard-Setup mit reingenommen haben oder auf jeden Fall nicht vernachlässigen, weil es eben so gut funktioniert hat.
Jetzt sag mal, wenn ich PMAX richtig verstanden habe, ist doch der erfolgsversprechendste Case, wenn Google auf viele Daten zurückgreifen kann. Nun ist es jetzt im B2B ja nicht immer der Fall, dass der Account oder die Kampagnen jetzt massiv Conversions abwerfen. Hast du da irgendeine Empfehlung, wie man sich da behelfen kann?
Da gibt es natürlich auch eine Lösung. Wenn man nicht genügend Daten hat oder nicht genügend Conversion-Daten, dann bietet es sich an, einfach mit soften Conversions zu arbeiten. Heißt, man kann das Ganze noch mal ein bisschen weicher machen und sagen, man bindet Downloads von diversen Whitepapern, Preislisten oder Ähnlichem mit ein. Wenn das immer noch nicht ausreicht, kann man immer noch qualitative KPIs mit einbinden, wie Scrolltiefen, Verweildauern oder Interaktionsraten. Vielleicht auch mal der Aufruf von einer gewissen Landingpage, die noch mal einfach ein Stückchen weiter innerhalb der Customer Journey ist, als jetzt der Aufruf von der Startseite beispielsweise. Von daher, Daten wird man immer finden und da bin ich voll bei dir eben. Man braucht genügend Daten, weil die PMAX-Kampagne davon lebt, aber Lösungen und Wege gibt es an der Stelle immer.
Sehr gut, danke dafür und danke für die 5 Fakten. Abschließend die Frage an dich, gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, was du so nicht erwartet hast beim Durchstöbern unserer ganzen Accounts?
Also tatsächlich ist es der Match-Type-Fakt, Weil mir natürlich schon bewusst war, dass jetzt Broadmatch immer stärker funktioniert, Google das Ganze immer mehr pusht. Aber mal so ganz tief auch einzusteigen, in die Masse und zu sehen, dass es übergreifend sehr gut funktioniert, war natürlich was, was man so nicht auf dem Schirm hat, weil man eben die Daten nicht branchenübergreifend normalerweise anschaut und gleichzeitig eben auch mal deutlich stärker in die Suchbegriffe einzutauchen, weil ich natürlich schon meine negativen Keywords einbuche, Suchbegriffe aussortiere, aber jetzt dabei nicht so stark darauf achte, woher kamen die jetzt, aus welcher Richtung kamen die und über welches Keyword wurden die generiert, weil da geht es natürlich eher um Kontohygiene und in dem Fall sind wir einfach nochmal deutlich tiefer ins Hinterfragen eingestiegen, was uns wahnsinnig gute Erkenntnisse eben gebracht hat.
Perfektes Schlusswort, weil um Erkenntnisse ging es. Deshalb vielen Dank, Bianca. Es war super erstaunlich, was du teilweise ans Tageslicht gebracht hast. Und ich hoffe, dass all die, die jetzt zuhören, den ein oder anderen Input mitnehmen konnten. Deshalb vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
Und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da, eine Bewertung. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.